Bremer Börsenschnack mit Sascha und Patrick.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und heute machen wir weiter mit unserer Serie zu den Kapitalmarktanomalien. Unsere Zahl der Woche lautet 655%.
Unser Thema der Woche.
Ja, heute geht es um den Growth-Effekt. Wir hatten ja bereits in der ersten Folge den Size-Effekt, in der vorletzten Woche den Value-Effekt. Und jetzt geht es um den Growth-Effekt. Sascha, was bedeutet genau der Growth-Effekt?
Der Growth-Effekt bedeutet, dass Unternehmen, die ein gutes Gewinnwachstum aufweisen oder auch eine andere Wachstumskennzahl, deutlich besser performen an den Aktienmärkten als Unternehmen, die weniger gutes Wachstum aufweisen.
Okay, das heißt, du hast jetzt schon die entscheidende Kennzahl hier genannt, das Gewinnwachstum. Manchmal ist es ja auch andere Wachstumsraten, Umsatzwachstum oder so. Wie genau misst man das? Weil ja das ja erstmal, wie würdest du sagen, geht man da am besten ran? Nimmt man da eher die vergangenen Zahlen, wie sich der Gewinn in den letzten Jahren entwickelt hat? Oder würde man da eher sagen, man nimmt da irgendwie eine Prognose, was ich selber erwarte als Aktionär beispielsweise, wie sich die Firma entwickelt?
Meistens nimmt man irgendwie Daten aus der also Datenbanken, also in der Regel nimmt man quasi Konsensschätzung. Also es gibt da sogar das Price-Earning-Growth-Ratio, also das Verhältnis von also Kurs-Gewinn-Verhältnis und das Wachstum des Ganzen. Also da schaut man sich das vergangene Kurs-Gewinn-Verhältnis im Verhältnis zum erwarteten zukünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnis an. Wenn das in den letzten Jahren sehr, sehr positiv ausgesehen hat, dann ist es ein Wachstumswert. Und wenn es halt sehr niedrig war, ist es kein Wachstumswert. Das ist also die Grundidee dahinter. Mhm. Also man geht schon auf die Gewinnschätzung der Zukunft auch mit ein, aber vergleicht das eben dann auch mit den Gewinnschätzungen oder mit den realisierten Kursgewinnverhältnissen der Vergangenheit. Und das ist so ein bisschen so die Idee dabei, wie man da mal dran gehen könnte.
Okay, das heißt, das ist natürlich erstmal so ganz verständlich, dass man sagt, man setzt auf Unternehmen, die irgendwo ein hohes Gewinnwachstum haben und wo man sich das auch in den nächsten Jahren erhofft oder davon verspricht. Jetzt müsste man ja aber auf der anderen Seite sagen, dass gerade diese Erwartungen, wo man gerade bei irgendwelchen aufstrebenden Tech-Unternehmen, wo man selber ja nicht der Einzige ist, der irgendwie da eine gute Annahme für die nächsten Jahre hat, dass das eigentlich im Kurs bereits berücksichtigt ist. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, warum funktioniert das oder hat das in der Vergangenheit zum Teil auch in einigen Marktphasen trotzdem funktioniert? Da gibt es eben verschiedene Annahmen hinter. Die eine Annahme ist eben, dass sich das Gewinnwachstum auch weiter fortsetzt in der Zukunft und auch oft von bestimmten Investoren von bestimmten Analysten unterschätzt wird. Das wird ja auch mal wieder mal genannt, dass gesagt wird, ja, viele können sich gar nicht vorstellen, wie intensiv quasi so ein Wachstum sein kann und dass auch immer das Thema exponentielles Wachstum, dass das eben ja in einige Köpfe gar nicht so unbedingt reingeht. Sascha, hast du da noch andere Annahmen, wo du sagen würdest, das könnte dafür sprechen?
Ich würde das gerne nochmal stressen, das Thema, was du gerade genannt hast. Also wir Menschen können nur linear. Also wir denken linear und wir können eigentlich in Anführungsstrichen überhaupt gar nicht exponentielles Wachstum abschätzen. Ich mache mal eine Frage an dich, Patrick. Also wenn du ein Blatt Papier nehmen würdest, ne, und das falten würdest, einfach mal, ne? Also du faltest das und dann hast du halt quasi doppelt so das Papier und dann faltest du das noch ein zweites Mal von der Sache her. Wenn du das jetzt 42 Mal falten würdest, wie hoch würde der Stapel werden?
Aber gute Frage. Die Frage hatte ich schon mal irgendwo gehört, aber sehr, sehr hoch. Ich würde echt mal einfach mal schätzen, eine halbe Million.
Kilometer oder Meter oder was?
Nee, eine halbe Million mal die Seite, das ist dann...
Sagen wir mal 0,1 Zentimeter, um das ganz simpel zu sagen, obwohl es jetzt stimmen würde. Also deswegen, also würdest du einfach mal so sagen, roundabout eine halbe Million, so wahrscheinlich 5 Kilometer wären dann ungefähr wahrscheinlich deine Schätzung.
Ja, oder? Genau, so ungefähr.
Sind 380.000 Kilometer.
Okay, lag ich ein bisschen entfernt, ja.
Interessanterweise nimmt man das Beispiel auch immer ganz gerne, weil du immer sagst so ein bisschen, das ist genau die Entfernung zum Mond, so, ne? Also deswegen sagst du, also jetzt mal Wissen für nicht unbedingt Börsen, aber für alles andere, wenn du ein Blatt Papier 42 Mal in der Mitte faltest, hast du das quasi, kannst du natürlich gar nicht, weil es irgendwie ziemlich schwierig wird, irgendwie viel Kraft aufzuwenden, aber dann hältst du die Entfernung von hier bis zum Mond, aber es wird eigentlich immer unterschätzt. Das Gleiche hast du eigentlich auch bei den Unternehmen, ne? Also wenn du einfach nur sagst, ein Unternehmen verdoppelt jedes Jahr den Gewinn, dann hat das natürlich diesen gleichen Effekt. Ich meine, andere kennen das ja auch mit diesem Schachspiel, wenn du eine Münze auf das erste Schachfeld legst und dann die immer verdoppelst, dann hast du irgendwann eine ganze Menge Geld, also mehr als eigentlich in Anführungsstrichen dann der Rest der Welt irgendwie dann haben würde, also mehr als überhaupt Geld auf diesem Planeten vorhanden ist, also Spaß beiseite deswegen, aber es zeigt einfach nur, wir können das ganz schlecht abschätzen und deswegen wird eigentlich Wachstum immer unterschätzt, weil wir interpolieren, dass das Wachstum ja tatsächlich jetzt linear weitergeht und dass das Wachstum, was im vergangenen Jahr gekommen ist, gar nicht unbedingt in der Form im nächsten Jahr wieder zu neuen Wachstum führt. Also das vergessen wir halt einfach, dieser exponentielle Effekt. Mhm. Und aus meiner Wahrnehmung, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der größte Punkt, warum dieser Growth-Effekt in der Form immer so gut funktioniert, ist, dass das eine Anomalie ist, die durch alle, ich sag mal, Bevölkerungsschichten, Altersstufen, soziale Bildung, Vermögenssituationen kommen. Die wenigsten Leute können das in der Form machen und deswegen wird der Portfolio-Manager das vielleicht auch so ein bisschen unterschätzen. Und ich meine, wir haben ja ganz oft die Situation, ja, das kann ja gar nicht so weitergehen, die können ja gar nicht so doll weiter wachsen. Mhm. Und deswegen gibt es natürlich diese Anomalie, die einfach, glaube ich, mit der menschlichen Natur zu tun hat.
Ja, das ist ja ganz, ganz konkret auch bei einzelnen Aktienkursentwicklungen jetzt in der jüngeren Vergangenheit, wo genau das, was du gesagt hast, viele schon gesagt haben, ja, die können doch nicht schon wieder die Erwartungen schlagen. Jüngstes Beispiel ja Nvidia, die in den letzten Quartalen auch immer wieder die hohen Erwartungen doch noch getoppt haben, was natürlich kein Indikator für die Zukunft ist, aber jetzt eben in den letzten Quartalen durchaus geklappt hat. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wo und wann funktioniert der Growth-Effekt? Der funktioniert natürlich auch nicht immer, weil dann würden wir ja sagen, dann sollten alle Menschen nur noch auf Growth-Aktien setzen und quasi auf Aktien setzen, die ein hohes Gewinnwachstum haben und gar nicht mehr auf andere Aktien. Das funktioniert natürlich sehr, sehr gut in wirtschaftlichen Aufschwungphasen. Also gerade wenn wir gute Zeiten haben, dann profitieren diese Aktien mit hohem Wachstum natürlich umso mehr und schlagen da umso öfter dann noch die Erwartungen. Aber im Gegensatz sieht man dann auch immer wieder, dass gerade wenn wir eine hohe Volatilität haben, wenn wir hohe Risiken auch im Markt haben und gerade die Stimmung nicht so gut ist, dann geht es manchmal bei solchen Growth-Aktien umso stärker nach unten. Also höhere Kursverluste sind da zu verzeichnen. Beispielsweise auch in der Corona-Zeit konnten wir das sehen, dass da in Krisenjahren deutlich stärkere Kursverluste zu verzeichnen waren bei Growth-Aktien als bei den Standard- oder bei den Value-Aktien. Also da durchaus auch ein Risiko vorhanden. Und jetzt die Frage, Sascha, welche Branchen, außer jetzt zum Beispiel, wir hatten ja schon die Tech-Branche genannt, fallen dir noch weitere Branchen ein, wo man solche Growth-Aktien häufig findet?
Ja, also ich glaube, vielleicht nochmal die Prämisse vorwegnehmen. Ich glaube, die wichtigste Prämisse, die du hast bei einer typischen Growth-Aktie, damit dieses Modell wirklich gut funktioniert, ist Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.
Okay.
Eigentlich musst du die realistische Frage stellen, wie viel mehr kann dieses Unternehmen im nächsten Jahr herstellen? Also weil man kann sicherlich auch ein bisschen Gewinn steigern durch Effizienz gewinnen oder dass man halt Prozessketten optimiert oder günstigere Produkte einkauft. Aber eigentlich geht dauerhaftes Wachstum nur dann, wenn ich ein skalierbares Geschäftsmodell habe. Also wenn ich jetzt tatsächlich sagen würde, okay, ich habe eine Firma, die tatsächlich sehr stark beschränkt ist, weil sie zum Beispiel einen Produktionsbetrieb hat, der nicht unendlich skaliert werden kann, weil ich meine, gut, eine Autofabrik kann ja nicht unendlich wachsen. Das wird ja schwieriger dabei. Das beim Softwareanbieter oder sowas wie Netflix, der kann ja unendlich skalieren, ohne dass das jetzt tatsächlich am Ende zu größeren Anpassungsnotwendigkeiten ist, weil gerade sowas wie Netflix oder Spotify sind eigentlich immer sehr, sehr gute Beispiele für Growth-Werte. Wenn das Konzept einmal überzeugt, also wenn man einmal am Markt etabliert ist und tatsächlich sagen, dann kann man ja tatsächlich das Produkt, was man hergestellt hat, erstmal sehr, sehr häufig verkaufen und auch sehr oft in der Form nach oben skalieren, solange ich genug Menschen habe, die das in der Form kaufen würden. Auch da ist irgendwann vorbei, weil ich meine, ich sag mal, keiner kauft sich 2 Netflix-Abos oder 2 Spotify-Abos. Da muss man dann irgendwann auch kreativ werden, wie man das dann weiter ausführen kann, aber das ist natürlich ein sehr, sehr langer Weg, bis quasi jeder Mensch auf diesem Planeten ein Produkt gekauft hat. Mhm. Beim Auto oder auch gerade jetzt auch in der Chipindustrie, muss man fairerweise sagen, wird es deutlich schwieriger, weil da sind natürlich diese Skaleneffekte dann aufgrund der Engpässe in der Produktionskette beschränkt. Also wenn man sich anschaut, dass natürlich die seltenen Erden, die man braucht, das Lithium, was man braucht für die Chips und gerade natürlich auch schon irgendwie ein Engpass ist und man sieht das ja auch in den Handelsstreit zwischen China und Amerika momentan, dass die einen keine Chips mehr liefern und die anderen kein Lithium und sich gegenseitig halt ärgern, dann zeigt das natürlich so ein bisschen, dass sowas nicht unendlich skalierbar ist. Also deswegen muss man einfach nur sagen, also wichtigster Faktor ist Skalierbarkeit bei so einem Geschäftsmodell. Hm. Deswegen sind es natürlich häufig Unternehmen aus dem Bereich Software, IT, Technologie, weil die leicht skalierbar sind, seltener irgendwie aus den Rohstoffsektoren. Da ist dann Growth in der Form immer ein bisschen schwieriger auch wieder zu finden. Ja, Produktionsunternehmen teilweise kommt immer immer drauf an, wenn es Unternehmen sind, die tatsächlich auch gut skalierbar sind. Aber die klassischen Industriewerte wären sicherlich keine Growth-Werte, die jetzt gut skalierbar wären. Mhm. Tesla mal als Ausnahme, da ging es ja eher darum, dass man zumindest potenzielles Wachstum gesehen hat oder auch Elektromobilität. Da war dann eher der Hype, dass ein völlig neuer Markt entsteht, wäre auch der nächste Punkt. Also Growth-Werte hat man oft in Märkten, die völlig neu entstanden sind, also gerade jetzt Elektromobilität, um Beispiel zu nennen, oder auch Märkte, die gerade gegebenenfalls einer gewissen, ich sag mal, Aufmerksamkeit unterliegen. So das Thema erneuerbare Energien ist zum Beispiel auch momentan ein Growth-Markt, wo man sagen kann, dass da natürlich auch Growth-Aktien in diesem Segment sind.
Okay, ja, da hast du schon mal einige schöne Beispiele genannt. Da auch nochmal der Vergleich zu den Value-Aktien, die wir letzte Woche hatten. Wir haben schon gesagt, Value-Aktien, ja, haben eher ein etwas geringeres Wachstum und Growth-Aktien eher ein höheres Wachstum. Was man eben auch immer wieder sieht, dass das berühmte KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis, was ja gerade ja so Börsenanfänger in Anführungsstrichen auch oft erstmal nehmen, um das in gewisser Weise einzuschätzen, was natürlich im ersten Blick erstmal ein schöner Indikator ist, aber da eben ja gerade über Branchen hinweg der Vergleich dann eben nicht so unbedingt sehr lohnenswert ist, weil man dann eben sieht, dann ja bringt einem dieser Vergleich wenig. Wenn man jetzt einen Automobiltitel wie Volkswagen oder Co. mit irgendeinem Softwareunternehmen vergleicht, dann sieht man eben, ja, sag ich mal, die Value-Aktie hat dann oft ein geringes KGV, die Growth-Aktie dann eben ein hohes KGV, was ja jetzt eben nicht irgendwie ein Indikator dafür zulässt, ob man jetzt die eine oder die andere Aktie unbedingt kaufen sollte. Da eben auch die Eigenschaft KGV bei Value-Aktien meistens niedrig, bei Growth-Aktien meistens hoch. Und was man eben auch oft sieht, dass, wenn wir jetzt mal auf den reinen Cashflow gehen, also was ist quasi jetzt das, was das Unternehmen unterm Strich verdient sozusagen und was der operative Gewinn, sage ich mal, ist, was da an reinen Zahlungstätigkeiten übrig bleibt, ist beim Value-Wert entsprechend hoch. Da sind hohe Cashflows vorhanden. Beim Growth-Wert ist das eben oft noch niedrig. Und damit geht auch eben das Thema Dividende einher, wo man bei der Value-Aktie auch oft sieht, dass Value-Aktien oft eine hohe Dividende zahlen oder auch eine hohe Dividendenrendite bieten. Da sind wir beim Beispiel Automobilwert, während da die Growth-Aktien eben aufgrund des hohen Wachstums und oft die Investition in das Wachstum, in zukünftiges Wachstum auch geschieht und ja, Gewinn weniger ausgeschüttet wird, sehen wir da eben oft eine niedrigere Dividende. Aber jetzt die Frage, Sascha, wie würden wir jetzt sagen, Growth macht durchaus ja Sinn in einigen Marktphasen, gerade wenn man so eine gewisse Risikobereitschaft auch mitbringt und einen die Schwankungen jetzt nicht so oft schlaflose Nächte bereiten. Sagt man jetzt, ja, langfristige Investoren sollten ausschließlich auf Growth gehen oder würdest du weiterhin sagen, nee, eine gute Mischung macht's weiterhin und warum? Ne? Also warum sollte man jetzt zum Beispiel weiterhin auf Value-Aktien setzen? Wie stehst du zu dem Thema?
Also tatsächlich ist es wirklich so, dass Growth-Aktien häufig auch gewisse Hypes abbilden. Ne? Also wir haben das ganz oft erlebt an neuen Markt, vielleicht jetzt auch bei der künstlichen Intelligenz. Wir werden das sehen, ob das jetzt tatsächlich immer so weitergeht oder ob wir auch mal nochmal eine größere Verwerfung sehen. Also ich bin eigentlich immer der festen Überzeugung, genau was wir ja eigentlich auch immer so ein bisschen propagieren in unserem wunderbaren Podcast, mach alles ein bisschen. Also ich finde Technologieunternehmen oder auch Growth-Unternehmen sind interessant und haben auch Geschäftsmodelle, die tatsächlich eine Menge Spaß machen, auch im Portfolio. Das Problem wird bloß dann, und das muss ein Anleger auch brutal aushalten können, in dem Moment, wenn ein Growth Unternehmen ein Wachstumspfad verlässt, also auf einmal nicht mehr so wächst, dann fallen diese Aktien normalerweise brutal in sich zusammen und verlieren auch teilweise mal richtig massiv. Weil dieser Pfad funktioniert immer so lange, wie das Wachstum aufrechterhalten wird. Und da gibt es auch mal Enttäuschung. Das muss man aushalten können. Deswegen kann man auch einfach sagen, in den klassischen Growth-Phasen machen die sehr viel Spaß. Da sind die Aktien in der Regel auch relativ konservativ. Also wenn man sich momentan die Volas anguckt, die Volatilitäten von den Magnificent Seven, also von den großen Tech-Werten, die ja die großen Growth-Titel sind, die ist gar nicht so groß. Also die scheinen schnurstracks nach oben zu gehen. Das ist relativ entspannt dabei. Aber die Vola steigt natürlich dann in den Phasen, wo dann Growth nicht so gut funktioniert. Also in den Phasen, wo es dann rumpelt, da rumpelt es dann auch richtig. Das muss man einfach aushalten können. Und deswegen einfach mal so das Fazit. Value ist toll, also auf der einen Seite als Kern, den man auch beimischt. Aber Growth sollte man nicht vernachlässigen, weil in der Regel ist es auch so, die ganzen Value-Aktien, die man jetzt heutzutage hat, waren früher mal Growth-Aktien. Vergisst man immer so ein bisschen, weil die waren ja nicht alle irgendwie mal ganz groß, also bis vielleicht auf ganz wenige Ausnahmen, die aus irgendwelchen Ausgründungen aus dem Start oder Spin-Offs stattgefunden haben. Aber das waren ja auch mal irgendwann Firmen, die gegründet wurden, gewachsen sind und irgendwann Weltmarkt oder große Weltmarktführer wurden und dann jetzt irgendwie quasi einen gesättigten Markt vorgefunden haben und da dann nicht mehr so viel Wachstum aufweisen können. Also die sind jetzt keine Growth mehr. Und deswegen ist die Beimischung von Growth-Titeln tatsächlich ganz gut. Also dass man wirklich sagt, so, okay, damit kauft man dann die Value-Aktien der Zukunft.
Ja, das ist auch ein schöner Begriff, die Value-Aktien der Zukunft. Ja, dann wollen wir aber natürlich auch noch unsere Zahl der Woche auflösen, wo ihr euch sicher schon gefragt habt, was da und eigentlich die 655% hier an der Stelle bedeuten. Und zwar ist das die Performance des MSCI World Growth Index. Und zwar gibt es extra einen Growth Index. Alle kennen ja wahrscheinlich den MSCI World. Da gibt es eben einen extra Growth Index. Und während der normale MSCI World in Anführungsstrichen 515% Performance im Zeitraum März 2009 bis März 2024, also hier ein 15-jähriger Zeitraum, genommen, 515% erzielt hat, hat eben der Growth Index 655% erzielt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir haben schon gesagt, ein höheres Risiko ist da durchaus vorhanden. Das drückt sich eben auch hier aus, wenn man da mal vergleicht, dass die Standardabweichung, also auch die Volatilität genannt, dass wir hier beim MSCI World eine geringere Volatilität hatten als beim MSCI World Growth. Also gerade diejenigen, die jetzt nicht mit hohen Schwankungen leben können, die sind da sicherlich im Growth Index nicht so unbedingt gut aufgehoben. Und da sehen wir eben auch, wenn wir da mal die Branchenaufteilung dann uns anschauen, dass der IT-Sektor im Growth Index mit 37% ja sehr, sehr, sehr hochgewichtet ist, während das im normalen MSCI World nur 24% sind, dass da eben entsprechend andere Branchen aber geringer gewichtet sind, Financials, Industrials, also Industrieunternehmen, das einfach auch nochmal so als Ergänzung an dieser Stelle. Und Sascha, dann gibt es ja auch immer das berühmte Sharpe-Ratio, wo man auch hier sieht, das Sharpe-Ratio wiederum ist beim Growth Index leicht höher als beim normalen MSCI World. Was sagst du uns jetzt dieses Sharpe Ratio an?
Das Sharpe Ratio besagt einfach, wie viel Rendite oder Überrendite gegenüber den sicheren Zins habe ich für eine Einheit Risiko bekommen. Man will ja die Anlageklassen so ein bisschen vergleichbar machen. Man möchte einfach mal gucken, okay, habe ich jetzt etwas Konservatives, was vielleicht sich langsam nach oben entwickelt und habe ich etwas Spekulatives, was sehr schnell sich nach oben entwickelt und der sich stärker schwankt. Ich will das ja trotzdem irgendwie vergleichbar machen, weil am Ende wollen wir ja alle, ich sag mal, möglichst gutes Geld verdienen mit möglichst wenig Schwankungen und mit diesem Verhältnis von, wie viel Rendite hast du generiert, über den risikolosen Zinssatz im Verhältnis zu den Schwankungen, die du in Kauf nehmen musstest. Damit macht man dann solche Dinge miteinander vergleichbar. Also kann man einfach nur sagen, die Growth-Titel haben de facto, jedenfalls wenn man dies als Kennzahl zugrunde legen möchte, mehr Performance pro Einheit Risiko erwirtschaftet als die etwas konservativeren Titel.
Okay, dann ist ja zumindest dieser Growth-Effekt in dem Zeitraum zumindest hier aufgegangen, was das angeht. Also ja, sehr interessant finde ich immer diese ganzen Effekte, die Kapitalmarktanomalien. Und wir enden nicht mit dieser Serie, sondern haben für euch noch weitere spannende Effekte rausgesucht. Unter anderem den Momentum-Effekt, auf den wir noch eingehen, den Januar-Effekt, den Winner- und Loser-Effekt. Also die Serie geht hier noch ein bisschen weiter. Hört also auch gerne in den nächsten Folgen rein. Und wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen. Also schreibt gerne mal eine Bewertung, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Auf Spotify, auf Apple Podcasts, überall, wo ihr unterwegs seid. Es freut uns sehr und gerne an Freunde und Bekannte weiterempfehlen. Und ja, Sascha, du hast heute mal das letzte Wort.
Ja, hat Spaß gemacht, war eine schöne Folge. War lustig, dich mal zu fragen, wie weit es zum Mond ist.
Ja, das auf jeden Fall. Das werde ich nicht vergessen.
42 Mal Blattfalten.
Ja, sehr gut. Okay, in diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Macht's gut, tschüss.
Bis dann, tschüss.
Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.
Noch ein kurzer Hinweis und an dieser Stelle liebe Grüße aus der Rechtsabteilung. Die gesprochenen Inhalte bilden die persönliche Meinung der handelnden Person, also in den meisten Fällen von Sascha und mir, wieder. Sie stellen also keine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der genannten Wertpapiere oder anderer Finanzinstrumente der genannten Emittenten dar. Bei Fragen wende dich gerne an deinen Berater.